Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian.
Und heute starten wir gleich mit dem Gast, weil irgendwie jedes Thema, das ich da drinstehen habe, da braucht man dazu. Und wir haben es ja schon angekündigt. Die Mannschaft ist wieder im Training. Die Kaderplanung ist vielleicht erledigt, vielleicht schon fertig. Wir werden es von ihm hören. Bei uns ist heute der sportliche Leiter, Jürgen Rumrich. Jürgen, servus.
Servus miteinander.
Zu deinem 6. Besuch, glaube ich, hier, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und du bist natürlich dafür nach wie vor die Nummer 1 hier von den Teilnahmen. So, Jürgen, es geht wieder los. Die Mannschaft ist seit letztem Wochenende, also heute ist Donnerstag, der 8. August. Die Mannschaft ist seit letztem Wochenende wieder im Training. Was habt ihr denn für einen Eindruck von eurer neuen Truppe bisher am Eis?
Du, bis jetzt haben wir einen sehr guten Eindruck. Also alle ziehen voll mit und ja, ich glaube, jeder ist froh, dass er wieder auf dem Eis stehen kann. Und ich glaube, das Sommertraining, das ist zwar am Anfang ganz schön, wenn man dann nach einer langen Saison mal wieder kein Eis sieht, aber mittlerweile sind alle wieder heiß aufs Eis.
Wie ist da die Aufteilung gerade? Ist das wirklich so, dass man nur an der Kondition bolzen muss jetzt, oder ist da schon viel Vorarbeit geleistet worden?
Ja, im Sommer wurde sehr viel schon gearbeitet, natürlich unter Anleitung von Simon Heidenreich. Der hatte ja alle Spieler Pläne geschickt. Wir hatten ja auch schon Tests bei der OTH in Weiden hier und haben alle gut gearbeitet im Sommer. Und ja, und jetzt auf dem Eis ist natürlich erst mal am Anfang ein bisschen die Eingewöhnungsphase, sage ich mal, wo sie sich alle für die neue Ausrüstung, neue Schlittschuhe, neue Handschuhe, das ist alles erstmal, wo sich wieder dran gewöhnen müssen, aber jetzt mittlerweile, so die letzten 2-3 Tage, geht schon wirklich schon auch zur Sache. Es wird auch in der Früh auch immer ein bisschen gesplittet, sage ich mal. Es geht eine Stunde die Verteidiger nur aufs Eis und dann die zweite Stunde dann gemeinsam und dann wird es getauscht. Am nächsten Tag dann die Verteidiger. Okay. Und da kann man halt nur individuelle arbeiten und ja, und vor allen Dingen halt an spezielle Sachen, sage ich mal, bei den Verteidiger vorwärts, rückwärts passen, schießen von der blauen Bewegung und bei den Stürmer natürlich Schusstraining auch umsetzen, Scheibe abdecken und so weiter. Also ganz, ganz viele Sachen, sage ich mal, sind sehr gefordert und der Trainer baut natürlich auch schon seine taktischen Sachen mit ein, dann, wenn alle auf dem Eis sind, ist klar, man hat ja nur 6 Wochen Zeit, sind doch ein paar neue Spieler dazugekommen und wir sind der Aufsteiger und wir wollen uns gut verkaufen und deshalb geben wir Gas.
Genau, und darüber sprechen wir jetzt auch im Detail natürlich heute, wenn wir dich schon mal da haben, sonst gehen wir mal spekulieren. Was hat sich seit unserer letzten Aufnahme getan? Ich muss gestehen, es war nicht mehr allzu viel, was sich seit in den letzten 14 Tagen getan hat. David Maus ist weg aus Weiden zu einem anderen Oberligisten, wie es heißt. Also ich habe jetzt verfolgt, ist glaube ich noch nicht publik, wo er hingeht, soll aber weiter per Förderlizenz für die Blue Devils zur Verfügung stehen. So ist zumindest der Plan. Und jetzt, wie spricht man das? Jan Hässler aus der U20, wieder Ike Hässler.
Ja.
Jan Hässler. Nein,
bloß mit E.
Ja, nur mit E, aber man spricht ihn ja. Hässler aus. Aus der U20 hochgezogen, ein Eigengewächs. Und dass Nardo nachtsam weggeht, haben wir das letzte Mal schon gehabt. Jo. Inzwischen steht fest, dass es ihn nach Duisburg zieht, zu den Füchsen. Näher an die Heimat, wie er gesagt hat. Und aus seinen Äußerungen da auf der Homepage von den Füchsen Duisburg schließe ich, es war ein bisschen ein Hin und Her. Und dann hat er halt das Heimatnächste genommen, so ungefähr. Das ist aber meine Interpretation. So, da steht ein wenig viel Blabla drin. So, wir haben schon gehört, die Mannschaft ist fit, die Mannschaft hat nicht geschlampert, keiner hat geschlampert. Teamabend im Bayreuther Brauhaus haben sie auch schon gut überstanden, ohne Ausfälle.
Auch ohne zu schlampern?
Ohne zu schlampern, kenne ich aus meiner Studienzeit in den Herzogkeller. Da kann man auch mal woanders landen als auf dem Tisch, sondern drunter, aber das haben sie anscheinend gut überstanden. Die Vorbereitungsspiele stehen auch an, die ersten, da wir hier protokollarische Pflicht haben. Geht los, 16.8. in Kaufbeuren, 20.8. in Sokolov, dann spannendes Spiel, am 27.8. gastiert die University of Ottawa hier in Weiden, dann geht es nach Bad Nauheim, dann kommt Bayreuth, dann kommt Rosenheim am 8.9. letztes Vorbereitungsspiel. Und Jürgen, ist es üblich, dass man das erste Testspiel gegen gleich einen ersten Liga-Gegner macht oder ist das einfach ein blöder Zufall?
Das war jetzt tatsächlich ein Zufall. Man versucht halt, dass man gute Gegner bekommt. Und zum anderen ist es so, zu dem Zeitpunkt, wo wir das ausgemacht haben, da wussten wir ja noch nicht, in welcher Liga wir spielen. Also es war einfach so, dass Kaufbeuern ist eine sehr gute Mannschaft. Und deshalb haben wir dann gesagt, das machen wir gleich als Start. Denke mal, ist das dann auch gut, wenn dann jetzt, gerade jetzt, natürlich durch das, dass wir jetzt in der DL2 spielen, natürlich ist das dann auch ein Gegner in der, sage ich mal, während der Saison, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, soweit ich weiß, besteht da auch eine Fanfreundschaft.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist dann eine Win-Win-Situation für beide, für uns, weil wir einen guten Gegner haben und auch für die Fans, dass sie sich mal wieder treffen können.
So, und wir wollen ja heute über das sprechen, was da bevorsteht, diese neue Saison in einer neuen Liga mit einer, wie ich finde, schon sehr, sehr erneuerten Mannschaft, die Blue Devils da aufs Eis schicken werden. Fangen wir es mal allgemein an. Wie war denn dein Sommer? War er ruhig? War er stressig? Hast du einmal Zeit für Urlaub gehabt?
Also es war schon heftig. Es war schon ein kurzer Sommer, durch das, dass wir natürlich so lange gespielt haben, aber nicht bloß für mich, sondern auch für die Geschäftsstelle natürlich, auch für den Franz und Sabrina, Wolfgang. Wir mussten doch vieles vorbereiten. Aber das haben wir gerne in Kauf genommen, weil ich glaube, das war ja auch unser Ziel, dass wir aufsteigen. Das haben wir geschafft. Und ja, ich konnte tatsächlich mal eine Woche ein bisschen wegfliegen, also ein bisschen entspannen. Aber ja, das gehört, das ist seit Jahren so, das kennen wir ja.
Und wir haben aus deinen Besuchen im Vorfeld auch schon erfahren, dass es ein Irrglaube war, dass die Kaderplanung nach Saisonende beginnt. Ich denke, du planst jetzt die Saison 25, 26, oder? So ungefähr, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wann hast du denn angefangen, den Kader für diese neue Saison 24, 25 zu planen?
Also ich denke mal so nach den ersten Spielen, so ab Oktober, macht man sich schon mal Gedanken. Man muss ja auch natürlich, wir wissen ja nicht, steigen wir auf, steigen wir nicht, aber trotzdem möchtest du ja gut vorbereitet sein, weil es ist halt einfach mal so hier in Deutschland, wenn du nicht früh genug dran bist, dann wird es schwer, sage ich mal, im Mai dann noch gute deutsche Spieler zu bekommen. Da haben wir angefangen und auch, ja, wie ich das letzte Mal ja auch schon gesagt habe, das ist dann ein Prozess, da schauen wir jetzt nicht bloß einmal ein gutes Wochenende oder mal einen guten Monat, sondern man schaut über das ganze Jahr. Und da trifft man halt dann Entscheidungen, wo man meint, wo könnte man sich verbessern, wo wollen wir Veränderung. Jetzt durch die neue Liga kommt ja auch dazu, dass da ganz andere Regelungen wieder sind mit den U21 Förderlizenzspielern. Es hat sich also schon einiges verändert, auch natürlich durch die Regelungen. Es ist ja so, dass in der DL2 nur 21 Spieler auf dem Spielbericht stehen dürfen. Das heißt, du hast 15 Ü-Spieler, du hast dann 4 U24 Spieler und 2 21 Förderlizenzspieler. Also die musst du auch mindestens haben. Und natürlich reichen ja nicht nur 2, weil wenn mal einer verletzt ist, dann musst du den Platz freilassen. Und deshalb haben wir da halt auch aufgrund der Regelungen schon, von dem her schon viele Veränderungen vornehmen müssen, sage ich mal. Aber es hätte auch den einen oder anderen, ich meine, vom alten Kader, da haben natürlich auch einige, so wie der Jaro Hübel, da hat er aufgehört mit grandiosen Leistungen dann im Finalspiel. Und es hat uns, denke ich, alle sehr gefreut, dass der wirklich so einen Abschluss finden konnte. Oder der Marius Schmidt und der Tilschi, die wollten ja ein bisschen kürzer treten, sage ich mal. Na, und die Liga, ich denke, das ist schon eine Herausforderung jetzt für uns. Man hat es letztes Jahr gesehen, wie ausgeglichen, wie eng das alles zusammenhing da. Also das wird, glaube ich, auch für uns die größte Herausforderung werden, dass gerade bei den Spielern, die wohl letztes Jahr hier waren, dass wir halt jetzt keine lockeren Spiele mehr haben, sondern dass wir von Anfang an eigentlich um jeden Punkt, um jeden Zentimeter Eis kämpfen müssen. Und ich denke, dass jeder ist heiß, man merkt es auch, jeder möchte oder ist froh, dass man endlich in der DL2 spielen darf. Das haben sie sich erarbeitet und deshalb freuen wir uns drauf.
Inwiefern unterscheidet sich denn das Spiel, das in der DL2 gespielt wird, von dem in der Oberliga? Ist das physisch anders? Ist das vom Tempo anders? Oder kann man das eh überhaupt nicht vergleichen?
Ja, beides natürlich. Es ist noch schneller. Also man kann es schon so, denke ich, ein bisschen wie die Finalspiele vergleichen. Dass da geht es halt auch mehr zur Sache. Jetzt haben wir auch das Glück, dass wir natürlich viele Derbys haben. Ich denke, das sind von Haus aus schon mal ganz andere Spiele nochmal. Da ist viel mehr Emotion dabei und Intensität, weil jeder natürlich auch gewinnen möchte. Und Also die Liga ist definitiv schneller und auch körperbetonter.
Ich habe die gleichen Fragen an Jürgens Kollegen, an Sven Gericke, diese Woche gestellt, mit dem ich Anfang der Woche einen Interviewtermin hatte, um einfach mal den Blick von außen auf die Blue Devils zu bekommen. Wie sehen eigentlich die lokalen Konkurrenten jetzt diesen Aufstieg? Und der hat es genauso gesagt. Also diese Liga ist, sagt er, sehr ausgeglichen, sehr eng. Als Neuling musst du dich ans höhere Tempo, an engere Spiele gewöhnen. Du darfst dir keine Schwächephasen leisten. Und dass da einfach die Fehler schneller bestraft werden. Und er hat gesagt, zur Top-Mannschaft für die Blue Devils, die haben in der Oberliga vielleicht einmal ein Spiel mit 80% sauber über die Bühne geschaukelt. Das geht halt in der DL2 jetzt nicht mehr. Und auch er freut sich, Sven Gericke hat gesagt, er freut sich sehr auf diese Duelle. Und ich kann jedem die Lektüre nur empfehlen. Da sind Dinge rausgekommen, die wusste ich zum Beispiel vorher gar nicht, dass der Sven Gericke schon so viele Berührungspunkte mit den Blue Devils hatte. Aber ich will das jetzt hier nicht vorwegnehmen. Der hat nur die eine oder andere Anekdote ausgepackt. Also, und aber diese Kaderplanung, Jürgen, machst du die dann während der letzten Saison, fährst du da zweigleisig, dass du sagst, okay, wenn wir in der Oberliga bleiben, dann brauchen wir einen Beppi Eberhardt, dann kann vielleicht der Hechtl noch mitspielen. Wenn wir in die DL2 gehen, dann schaut es anders aus.
Nein, eigentlich nicht. Mhm. Also ich habe auch das Jahr davor habe ich schon für die DL2 geplant. Mhm. Ich versuche halt immer die Mannschaft auch zu verstärken, wo ich glaube, wo wir uns verbessern können. Und wenn sich da eine Möglichkeit ergibt, dann versuche ich das umzusetzen. Bei den ein oder anderen Spielern, wo dann nach der Saison, wir haben ja zu einigen gesagt, wir entscheiden uns dann nach den Playoffs, wie es weitergeht. Und das war auch wirklich so. Bei den einen oder anderen war es auch wirklich knapp, sage ich mal. Beim Robert Hechtl jetzt zum Beispiel war es ja auch, der ist dann eben auch aus der U-Regelung rausgefallen. Das spielt dann oft auch noch mehr eine Rolle. Also das sind halt auch verschiedene Punkte. Ja. Das ist dann nicht bloß ein Kriterium, sondern spielen dann mehrere Kriterien dann eine Rolle.
Also man kann schon sagen, ihr geht es mit einem durchaus verjüngten Kader jetzt trotzdem in der eine Liga höher an den Start. Also natürlich, wenn der Jaro Hübel wegfällt, dann schnallt der Altersschnitt nach unten, wenn du dafür einen Daniel Alavena holst. Aber gut, da kommen wir jetzt dann gleich im Detail noch drauf, da gehen wir die Positionen einmal durch. Nach welchen Spielertypen hast du Ausschau gehalten, wenn du sagst, du hast von Anfang an Richtung DL2 geplant? Was muss gestandener DL2-Spieler mitbringen, der den Blue Devils auf Anhieb hilft?
Ja, ich denke, er muss auf jeden Fall zum einen, also wir haben ja nicht nur junge Spieler geholt, sondern auch erfahrene Spieler. Er soll sich nach Möglichkeit schon in der Liga ein bisschen zurechtgefunden haben. Also er soll schon ein paar Spiele auf dem Buckel haben in der DL2. Er soll, man muss wissen, was für eine Rolle soll er dann bekommen? Welche Rolle brauchen wir vielleicht? Brauchen wir eher einen defensiven, sagen wir mal, Verteidiger oder offensiven Verteidiger? Wir wollten beweglicher werden. Das ist auch ein Punkt. Und und vorher habe ich es ja schon angesprochen, auch schneller und halt auch jünger mussten wir zum Teil werden. Und das ist dann so ein Punkt, wo man dann einfach ja alles Kriterien abverlangt, aber auf deine Frage zurückzukommen, was braucht man in der DL2? Also ich denke, man braucht auf jeden Fall eine gute Einstellung. Man muss wissen, dass die Liga eben eng ist, dass man auch mal eine Phase hat, wo man vielleicht mal 1, 2, 3 Spiele verlieren kann. Ich glaube, das ist auch mein Appell an die Fans, dass die waren natürlich jetzt auch verwöhnt die letzten 2, 3 Jahre, sage ich mal, dass die das halt auch wissen, dass in der Liga kann es eng zugehen, da kann man auch mal ein paar Spiele verlieren und dass die uns trotzdem weiterhin unterstützen, weil ich glaube, die Mannschaft wird sicherlich sich zerreißen. Sie möchte unbedingt hier, das ist auch unser Ziel, ich tue es jetzt schon mal vorwegnehmen, dass wir natürlich in der Liga bleiben wollen.
Also da zitiere ich wieder euren Trainer, der gesagt hat, naja, die Playoffs sind auch der Klassenerhalt.
Da gebe ich wieder recht. Da gebe ich wieder recht. Aber natürlich, ich denke, es wäre vermessen als Aufsteiger, wenn man dann zu große Töne spucken würde. Ich glaube, keiner würde Nein sagen, wenn wir es gleich schaffen würden, aber ich glaube, wir müssen auf dem Boden bleiben und wir sind gut beraten, wenn wir auf dem Boden bleiben.
Und ich glaube, das nehme ich aus dem Umfeld, diese Stimmen, diese Stimmung, die nehme ich auch so wahr, dass die Fans das sehr, sehr gut einschätzen, einordnen können, dass die letzten 2, 3 Jahre Ausnahmejahre waren, dass es jetzt wieder, ich sage mal, in Anführungsstrichen, auf einen Ticken normaler zugeht, dass man einmal nimmer jedes Spiel du gewinnt, dass man von 46, 48 Hauptrundenspielen 45 gewinnt.
Ja. Du hast ja vielleicht auch jetzt ein paar mehr spannendere Spiele, weil, wie soll ich sagen, nichts gegen Stuttgart, aber so beim, keine Ahnung, vierten Spiel gegen Stuttgart letzte Saison hast du schon gedacht, boah, wird es zweistellig oder nicht, aber das war so die einzige Frage. Hm. Das schaut natürlich jetzt ganz anders aus. Und ich glaube, dass das für viele Fans auch total reizvoll sein kann, wenn du weißt, es kann, wenn die Liga zu eng ist, es kann alles passieren. Du hast wahnsinnig viele Derbys dabei, das ist ja eigentlich Hammer.
Ja, es ist doch einfach schöner, wenn du weißt, es geht nach Selb oder die kommen oder es geht nach Regensburg oder die kommen. Landshut, Grimmitschau, das sind halt einfach Namen, wir haben es jetzt oft genug durchgebetet hier, das ist doch, also ich weiß nicht, ich gehe jetzt zwar noch mal kurz in Urlaub, weil ich gesagt, ich muss vor dem Saisonstart noch meinen Jahresurlaub nehmen, dass wir dann richtig starten können. Aber ich stelle dir jetzt gleich die Frage, die uns ungelogen, ich weiß nicht, 25.000 Mal erreicht hat, die du hier beantworten musst. Wir wissen, die Kaderplanung eines sportlichen Leiters ist nie abgeschlossen.
Korrekt.
Dann deswegen formuliere ich die Frage anders. Wird denn vor dem ersten Saisonspiel noch ein neuer zum Kader stoßen?
Das kann passieren, muss aber nicht.
ja, das ist ein Profi.
Ja, ich meine, es kann so viel passieren, also es kann sich morgen im Training einer verletzen, deshalb wäre das ja jetzt, ich meine, ich bin ja da lang genug dabei im Geschäft, von daher weiß ich ja, was alles immer passieren kann in der Vorbereitung. Und ja, aktuell haben wir ja auch schon ein, zwei, die wo ein bisschen angeschlagen sind, also das ist einfach so und von daher sage ich, es kann immer was passieren bei der Kaderplanung. Eigentlich ist man nie richtig am Ende, sage ich mal. Das hat man ja letztes Jahr gesehen, wir sind ja dann Richtung Playoffs, haben wir wussten, wir brauchen auf jeden Fall einen achten Verteidiger. Da haben wir dann mit dem James Bettauer
eine Granate geholt.
Einen sehr wichtigen Spieler aus meinen Augen. Ja. Oder vielleicht, ja, es war, glaube ich, mitgerannt, dass wir es dann geschafft haben. Alleine mit seiner Einstellung und so. Und deshalb sage ich, natürlich, wenn das Eistraining beginnt, hat man erstmal sein grobes Muster, sage ich mal. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht reicht es auch, vielleicht kommt keiner und vielleicht kommt aber noch einer.
Dass du reagieren würdest, ist klar, wenn sich jetzt irgendwas tut, wenn sich jemand verletzt, wenn was weiß ich, dass man dann reagiert. Kann es sein, dass ein Spieler überraschend auf den Markt kommt, wo du sagst, den will ich?
Ja, kann ich eigentlich nur das Gleiche wieder beantworten. Ja, okay. Also ich würde jetzt, muss ja immer dann schauen, was ist machbar, sagen wir, was ist möglich. Und dann sieht man schon. Aber aktuell ist jetzt nichts geplant, jetzt ist erst noch nicht einmal eine Woche alt.
Eben, also wird es bei der offiziellen Saisoneröffnung, die am Samstag im Eisstadion über die Bühne gehen wird, wird es nicht einen Überraschungstransfer geben, der präsentiert wird. Das schließe ich jetzt einfach mal aus deinen Worten.
Gut. Aber du darfst nur kurz gerne anschließen. Du hast es gefragt, wenn ein Spieler auf den Markt kommt, das ist ja das Ding. Das langt ja nicht bloß, dass du sagst, also wir brauchen noch einen, keine Ahnung, offensiven Verteidiger, Rechtsschützer, sondern es muss ja auch einer auf dem Markt sein, der noch gewillt ist, zu vertretbaren Konditionen zu kommen. Bei was für Spielertypen, wenn die auf den Markt kommen würden, würdest du denken, da kann die schwach werden. Also keine Namen, sondern wirklich Spielertypen, weil ich gesagt, muss er erstmal auf dem Markt sein.
Da kann ich da jetzt gar nicht so eine spezielle, wenn man Spielertypen nennen, weil natürlich, wenn es kommt immer darauf an, was passiert oder wer es dann wirklich auch ist. Also das kann ich da jetzt gar nicht sagen.
Deswegen schauen wir mal die Positionen durch.
Da gibt es ja schon einige neue, gell?
Genau, da gehen wir mal auf eine Key-Position, eine Schlüsselposition, auf die Torhüterposition, die sich nur noch aus einem Drittel des letztjährigen Trios zusammensetzt. Marco Wölfel, Daniel Alavena und Felix Noack. Habt ihr da jetzt schon eine Hierarchie im Kopf oder gehen die völlig offen ins Training jetzt gerade?
Ja, die gehen völlig offen ins Training. Also die können jetzt alle sich für die Saison empfehlen, sage ich mal. Es wird sicherlich jeder so seine Spiele bekommen in der Vorbereitung. Und na klar ist beim Felix Noack jetzt, dieser junge Torhüter, sehr talentierter Torhüter, der soll auf jeden Fall, da müssen wir versuchen, dass er auch viel Eiszeit nach Möglichkeit bekommt. Das müssen wir dann erstmal abwarten. Aber da sind wir eigentlich, also in der Torhüterposition finde ich, da sind wir sehr gut aufgestellt. Zumal ja auch mit dem Daniel Alavena wir das Glück hatten, dass in München da ihm mehr Spielpraxis beim anderen Club geben wollte und er halt immer noch auch in das Kontingent mit der U-Spielregelung reinfällt. Von daher sind wir dann einfach ja, viel flexibler noch.
Also ich habe es ganz ketzerisch formuliert hier, Alavena und Noack sind zusammen fast so alt wie Hübel. ist er ja noch, Entschuldigung, also wie Jaro Hübel ist. Daniel Alavena, du hast ihn angesprochen, kommt von RB München, war schon, kennt man aus Rissersee, wo er beim Kooperationspartner, wo er tätig war. Was ist das für ein Typ und welche Entwicklung traust du ihm zu? Welche Pläne habt ihr mit dem Daniel Alavena?
Ja gut, Typ erstmal rein vom Charakter her sehr gut, passt gut in die Mannschaft rein und ist halt auch sehr, sehr ehrgeizig. Der möchte halt natürlich über kurz oder lang in die DEL, das sei sein Ziel. Und dafür gibt er alles und er hat sich total auf Weiden gefreut jetzt. Das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, dass der jetzt nicht sagt, ja, jetzt bin ich von Red Bull München weg und jetzt, jetzt muss ich nach Weiden, sage ich mal. So, im Gegenteil, da hat es gleich gemerkt, er hat Feuer und möchte sich hier beweisen. Und der Weiser, der ist da im gesunden Konkurrenzkampf und ja, der Bessere wird dann spielen.
Felix Noack, hast gesagt, dem wollt ihr viel Eiszeit verschaffen. Ist da vielleicht Förderlizenz dann im Gespräch?
Ja, muss man mal schauen, wo es dann möglich ist, weil es bringt ja nichts, nur eine Förderlizenz irgendwo hin zu vergeben, wenn er dann da auch auf der Bank sitzt, sage ich mal. Dann macht es ja wenig Sinn.
Zum Thema Kooperationen kommen wir später noch. Den größten Umbruch im Kader gab es.
Im wichtigsten Teil.
Gab es in der Verteidigung. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben hier die Jürgen-Rumrich-Skala. Also welchen Spieler kannte Jürgen Rumrich noch nicht? Welcher Spieler kannte Jürgen Rumrich noch nicht? Ich sage hier mal, von den Neuen, da kanntest du alle persönlich bis auf zwei.
Ja, also
wahrscheinlich hast du schon mal in Dänemark im Urlaub und hast da einen, wie spricht man das, Tommy Mack, glaube ich, haben wir gesagt.
Muck.
Tommy
oder
Muck.
Mark, was soll ich ehrlich sagen?
Das haben wir auch.
Rätseln da wir. Da muss ich ihn tatsächlich mal fragen.
Jede Folge aufs Neue rätseln wir. Und der Mats Larsen, der aus Tschechien kommt. Ja, wie kommt man auf solche Spieler? Hast du da dein Netzwerk angezapft? Gibt es da Agenten, denen du einen Auftrag gibst? Such mal bitte, oder hast du in deinem Portfolio irgendwelche Spieler mit bestimmten Fähigkeiten? Oder werden euch solche Spieler einfach von sich aus angeboten?
Also beim Tommy ist es auf jeden Fall so gewesen, der hat in Odense gespielt und den Trainer dort kenne ich sehr gut, weil ich mit ihm in Schwenningen zusammengearbeitet habe. Dort wir telefonieren auch während der Saison öfters. Und der hat halt mir wärmstens ihn empfohlen. Er hat gesagt, er möchte gerne nach Deutschland. Und ja, so ist da mehr oder weniger der Kontakt entstanden. Und ja, bei Mats ist es so gewesen, dass wir ja einen rechtschießenden Offensivverteidiger gesucht haben. Und der ist bekanntlich ja, gibt es ja nicht so viele. Selbst Importspieler gibt es da nicht so viele, weil eigentlich fast jeder sucht. Man schaut erst einmal, bekommt man einen guten Deutschen. Und dann, ja, und dann geht man halt in die andere Richtung. Und da ist da tatsächlich so, dass man einfach sein Netzwerk, sage ich mal, anruft und bekannt gibt, dass man halt da auf der Suche ist. Und dann bekommt man halt den einen oder anderen zugeschickt. Und da macht man sich halt Gedanken und wer ist möglich. Schaut man, informiert sich halt, wie es bei allen Spielern so ist, die wo man noch nicht so gut kennt.
Das geht dann über Video. Studium.
Video, Telefonate natürlich, mal schauen, mit wem er zusammengespielt hat. Ja, nach der Saison ist es ja natürlich schwierig, dass man ein Live-Spiel sieht, aber ja, hauptsächlich dann viel Video, viel Telefonieren, dass man einfach so ein Gesamtbild bekommt. Ja, wie tickt der, was hat der für, sage ich mal, Fähigkeiten, passen die zu uns und dann versucht man natürlich auch noch im persönlichen Gespräch, ich und der Trainer, dass man halt noch rausfindet, ja, könnte der zu uns passen oder nicht, weil das ist auch immer mir und dem Bass auch ganz wichtig, dass wir halt auch einen guten Charakter in der Mannschaft haben und nicht nur einen guten Eishockeyspieler.
Und jetzt lass mich raten an Dominik Bohatsch, das glaube ich, habe ich damals schon bei der Verkündung rausgefitzelt irgendwie, den kanntest du schon sehr, sehr gut. Mhm. Auch mit dem Niklas Lenger und mit dem Finn Serikhoff verhält sich so, waren dir bestens bekannt.
Ja, also kennen durch die natürlich, weil es deutsche Spieler sind, die kenne ich alle. Niklas Lenger natürlich, habe jetzt auch persönlich tatsächlich noch nicht gekannt. An Finn Serikhoff natürlich schon, weil der in Landshut spielt und ich habe auch mit seinem Vater ein paar Jahre in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Also den kennt man natürlich und ja, dadurch ergibt sich halt dann das eine oder andere Gespräch. Und der wollte sich halt verändern, beim Finn jetzt zum Beispiel, der wollte sich halt verändern, obwohl letztes Jahr sind sie ja deutscher DNL-Meister geworden. Der kann auch noch in der DNL spielen. Und aber er möchte jetzt den Schritt wagen, einmal von zu Hause weg. Ich persönlich glaube auch, dass das gut für ihn ist, dass er mal auf eigenen Beinen stehen muss. Und beim Niklas ist es eigentlich ähnlich. Der hat jetzt auch sein ganzes Leben, bis jetzt Eishockey-Leben, sage ich mal, in Augsburg gespielt. Ich glaube, dem tut es auch mal gut, raus aus der Komfortzone, wie es immer so schön heißt, was Neues sehen, neu beweisen müssen. Und der hat auch bewusst jetzt den Schritt, sage ich mal, eine Liga tiefer gemacht, um einfach da auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Das hat man letztes Jahr auch gesehen beim Fabian Rybnicki. Der ist ja auch von Kassel gekommen, der hat sich am Anfang auch ein bisschen schwer getan und hat dann immer, je länger die Saison gedauert hat, ist er immer mehr reingewachsen, weil er dann auch die Rolle immer mehr noch bekommen hat, mehr das Selbstvertrauen und so, denke ich, denkt sich das dann der Niklas auch und sowas haben wir dann natürlich auch mit ihm vor.
Gut, der Fabian Rybnicki ist einer von den drei Verteidigern, die letzte Saison schon gespielt haben, die im Team bleiben. Dominik Müller ist der zweite und Maxi Kolb ist der dritte. Wie geht's denn um Maxi Kolb? Ist der von seiner Verletzung, ist das schon wieder komplett durch?
Nein, noch nicht. Also der ist auf einem sehr guten Weg. Also da hat der Operateur auch einen sehr guten Job gemacht und der Max auch sehr hart im Sommer trainiert. Der ist jetzt aktuell schon mit auf dem Eis und er kann also im Grunde schon alles machen, was ein Eishockeyspieler machen muss oder ein Verteidiger. Er muss bloß noch ein bisschen Rücksicht nehmen bei den Zweikämpfen, aber das ist ganz normal, weil das Knie muss sich natürlich jetzt auch erst wieder alles, sage ich mal, mit den Bewegungen zurechtkommen. Aber der steigert jetzt tagtäglich, also bei ihm gehe ich jetzt davor aus, dass vielleicht jetzt nächste Woche gegen Kaufbeuern, dass er da vielleicht noch nicht spielt, aber vielleicht dann danach, dass er schon zum Einsatz kommt. Also der wird sicherlich in der Vorbereitung schon mitwirken. Aber da machen wir ihm jetzt auch keinen Druck, weil er muss da einfach ein gutes Gefühl haben, ob der jetzt ein Spiel eher oder später, früher oder später kommt. Ich glaube, das ist dann auch völlig egal.
Das klingt doch schon gut und wirklich, also mit Maxi Kolb, der kennen ihn ja sehr gut. Und der hat hart gearbeitet, auch wenn sie immer hart getroffen hat.
ja, leider.
Dass er beim Entscheidenden.
Dass er beim Finale zuschauen musste, war schon echt hart für den.
Er war im Stadion immer so hinter mir gesessen, erste Reihe. Ja, das hat ihn schon getroffen, aber jetzt darf er ja in der DL2 mitwirken. Wenn ich die Spieler so charakterisieren würde, jetzt aus deinen Äußerungen, die neuen Verteidiger, würde ich sagen, dass Muck, wie auch immer, wir werden es lernen, Muck, Larsen und Bohatsch sofort zünden müssen. Serikov einer mit Potenzial ist, dem du Zeit gibst. Und beim Länger muss man mal schauen, wie er sich hier zurechtfindet. Ist das so aufs Erste korrekt?
Ja, das kann man schon eigentlich so sagen. Was heißt, wobei beim Niklas auch überzeugt bin, dass der relativ schnell Fuß fasst. Also der hat ja schon in der DL jetzt letztes Jahr ein bisschen ein schwieriges Jahr gehabt, aber ist ja oft so, wenn man dann das Jahr davor hat, sehr, sehr viel Eiszeit gehabt in Augsburg. Und letztes Jahr hat er sich ein bisschen schwerer getan, aber das ist auch normal bei den jungen Spielern. Und ich glaube, daraus hat er jetzt auch gelernt. Und der wird sich da, der wird seinen Weg machen bei uns.
Im Sturm, da gibt es noch überraschend viele
bekannte
Namen. Also da, wenn man die ersten Reihen durchgeht, Gläser, Rubisch, Elsner, Ward, Filin, Samanski, Bruchfeuth, Schlenker, Schwarz ist auch noch da. Warum setzt du im Sturm, ihr oder du in Kombination mit Basser, eher auf Konstanz? Oder ist es vielleicht einfach so, dass diese drei Reihen schon im Vorjahr DL2-Niveau hatten?
So würde ich das sagen. Also zumindest schon rein von den Erfahrungen her, was die Spieler sammeln konnten in ihrem Eishockey-Leben, waren die auf jeden Fall schon so weit, dass die DL2 spielen konnten. Ich meine, ich habe es ja vorher schon mal angedeutet, dass wir ja geplant haben, ob ein Filin oder ein Elsner, das geht ja, gut, Elsner ist zwar dann im Sommer erst gekommen, aber bei Filin ist mir davon ausgegangen, wussten wir ja damals, wo man ihn verpflichtet hat, wo in welcher Liga wir spielen. Aber du, ich wusste, was er kann und ich sehe uns da sehr gut aufgestellt im Sturm. Wir haben eingespielt und ich bin ja gar nicht so ein Freund immer von so vielen Wechseln, sage ich mir, obwohl es jetzt leider halt wieder passiert ist. Aber eigentlich möchte ich schon nach Möglichkeit so wenig wie möglich wechseln, aber manchmal ergibt es halt so und jetzt durch das, dass wir natürlich noch eine Liga höher sind, glaube ich, war es halt gerade am wichtigsten in der Defensive, dass wir da den größten Wechsel dadurch auch hatten. Ich glaube, in der Offensive hatten wir keine Probleme. Wir werden sicherlich nicht mehr so viele Tore schießen wie letztes Jahr, aber da sehe ich uns nach wie vor gefährlich.
Wenn man so will, der Königstransfer im Sturm ist bisher Lukas Wandtuch aus Selb. Wo soll, ohne da jetzt am Konstantin Vogt, am Elias Puhl oder Jan Hässler da zu nahe treten zu wollen, aber wo soll sich der Lukas Wandtuch denn einreihen? Was versprichst du dir von dieser Verpflichtung?
Also da bin ich auch sehr froh, dass wir ihn holen konnten oder dass er sich für uns entschieden hat, weil ich kenne einen Lukas, habe ich mal kurz kennenlernen können in Tölz, da war er mal so als Dreiertspieler bei uns für knapp 2 Monate. Erstmal ist er ein super Typ, er ist groß, er hat Größe, er ist läuferisch gut, technisch gut, hat ein gutes Auge und was auch sehr wichtig ist, er ist ein sehr guter Bullispieler und das, finde ich, hat uns letztes Jahr ein bisschen gefehlt und deshalb bin ich sehr froh, dass er zu uns gekommen ist.
Das Thema hat man mit Vlad Filin, glaube ich, letztes Jahr, wo man immer mal mit jedem Spieler so eine einzelne Statistik durchgegangen ist. Ich glaube, mit Vlad Filin haben wir mal über die Bulli-Statistik gesprochen und was einen guten Bulli-Spieler ausmacht. Also das werden wir heuer nachholen, wieder fortführen, so muss man sagen. Konstantin Vogt, den Namen habe ich gesagt, es kommt zwar formell aus der DEL, hat aber das letzte Jahr in Stuttgart eben verbracht, ohne da jetzt despektierlich zu sein, der Prügelknabe aus der Oberliga Süd im letzten Jahr. Wie hilft der euch weiter?
Der hilft uns auf jeden Fall. Er hat auch doch schon das ein oder andere DL-Spiel gemacht. Er hat viel in Stuttgart gespielt, das stimmt. Aber ich denke, das war jetzt für ihn persönlich gar nicht so das Schlechteste, weil er sehr viele Situationen spielen konnte. Er konnte Überzahl, Unterzahl spielen. Aber ich sehe ihn eher so, dass er halt, ja, wir brauchen ja nicht nur, sage ich mal, Häuptlinge, sondern auch Indianer. Und er ist eher so ein Typ Indianer. Wo ich ihn auch gut einschätzen kann, ist auf jeden Fall in der Unterzahl. Er ist ein sehr guter Blocker blockt sehr, sehr viel Schüsse in Unterzahl. Also da hat er sicherlich seine Stärken und ansonsten ja, ist das aus meiner Sicht ein wichtiger Spieler für uns.
Elias Puhl ist ein ganz junger, der aus der RB-Schmiede kommt, aus Salzburg, ist U20-Nationalspieler. Müsste jetzt wieder zurück sein, glaube ich, oder? Vom Lehrgang.
Der ist wieder da,
ja. Der hat jetzt 2 Länderspiele absolviert. Wie hast du so einen Jungen, der sicherlich auch für ambitioniertere DL2-Clubs interessant gewesen wäre, wie hast du den von einem Wechsel nach Weiden überzeugt?
Ich glaube, bei ihm war es zu meinen, also wenn wir jetzt nicht aufgestiegen wären, wäre das sicherlich kein Thema gewesen für uns oder wären wir kein Thema für ihn gewesen, sage ich mal. Ich glaube, was ein bisschen zugute kommt, ist, weil er hat den gleichen Agenten wie jetzt der Daniel Bruch und ich glaube, ja, Bruchi fühlt sich hier sehr wohl. Der weiß, dass wir immer offen und ehrlich sind und dass auch sehr professionell hier gearbeitet wird und ja, ich glaube, der möchte einfach versuchen, möglichst viel Eiszeit zu bekommen, weil der gerade mit Hinblick auf die WM um die Weihnachtszeit und ich glaube, da rechnet er sich ganz gute Chancen aus, dass er bei uns eine gute Möglichkeit hat, viel Eiszeit zu bekommen und der macht auch einen sehr guten Eindruck.
Gut, und dann haben wir noch einen Jan Hässler angesprochen, der aus der U20 hochgezogen wird. Ist das einer für die Quote, der einspringt, wenn man einen U-Spieler braucht oder ein ernsthafter Kandidat?
Also beim Jan sehe ich jetzt eher so, also langfristig. Okay. Ich glaube, da ist vielleicht heuer der Schritt noch ein bisschen zu groß. Der soll langsam herangeführt werden, gerade im Training, an das schnellere, höhere Tempo. Körperlichkeit muss er noch zulegen auf jeden Fall. Da fehlt es ihm schon noch. Der hat jetzt diesen Sommer sein Abi erfolgreich abgeschlossen. Von dem her kann sich der jetzt ganz aufs Eishockey erstmal konzentrieren. Und den sehe ich eher langfristig. Da schauen wir erstmal, wie sich der entwickelt, ob der jetzt dann bei uns viel Eiszeit hat oder wenig. Das wird sich alles zeigen. Er hat auf jeden Fall Talent, er ist läuferisch gut. Aber was ihm halt fehlt, ist einfach mal das Körperliche. Und vor allen Dingen ist schon ein Unterschied, ob man, sage ich mal, jetzt ohne dass man denen zu nahe treten möchte, in der DNL3 spielt oder halt dann in der DL2. Das ist halt schon ein ganz, ganz großer Schritt. Und da wollen wir ihm auch die Zeit geben. Unser Ziel oder mein Ziel ist natürlich schon langfristig auch Weidener Spieler oder Spieler, die wo im Weidener Nachwuchs eingesetzt oder gespielt haben, dass die wieder in der Profimannschaft dann dabei sind. Und das dauert halt. Und er ist jetzt ein so ein Kandidat, wo ich sage, dem können wir jetzt einmal das einfach das Vertrauen auch geben und auch mal die Möglichkeit. Und dann liegt es an ihm, wie gut, dass er sich entwickelt.
Dann haben wir den Kader jetzt erstmal durch, was natürlich für uns immer oftmals überraschend ist. Du hast das gerade schon angerissen, das sind die Entscheidungen bei den Spielern, die man abgibt, gerade nach einem Aufstieg. Da schaut natürlich vieles dann ja unerwartet aus, aber du hast es ja gerade schon erläutert, dass es manchmal knappe Entscheidungen sind, auch manchmal erzwungen durch irgendwelche neue Regularien. Ich weiß nicht, ob du das jetzt herausstellen willst, aber es war für dich so persönlich so der härteste Moment, das härteste Gespräch, wo du führen musstest?
Eigentlich sind es alle harte Gespräche, wo man dann den Spielern absagen muss, sage ich mal, weil eigentlich jedem hat es hier gefallen und jeder hat auch hier seinen Beitrag geleistet, damit wir in der Idee, dass wir aufsteigen. Also von dem her, das sind halt dann die Momente, wo man halt leider auch führen muss, die Gespräche, aber ist alles gerade nach so einer Euphorie. Man weiß, 4, 5 Tage vorher hat man noch gemeinsam, ist man in die Arme gelegen und hat gefeiert. Und dann muss man ihnen halt leider mitteilen, dass leider der Weg dann hier zu Ende ist. Das sind harte Gespräche, aber das gehört leider auch dazu. Und im Endeffekt muss ich ja schauen, ja, ich muss ja auf die Clubseite schauen. Es hilft ja nichts, wenn ich jetzt sage, das sind alles so super Typen, ich nehme jetzt alle mit drauf und dann irgendwann fällt es ja mir um die Ohren, sage ich mal.
Aber spricht es nicht für euch, für eure Entscheidungen, dass eigentlich, ich glaube, bis auf Kurt Davis haben jetzt alle einen neuen Verein, dass keiner irgendwie in der DL2 untergekommen ist oder sagen wir mal einen gefühlten Entwicklungsschritt nach vorne gemacht hätte?
Da will ich jetzt nichts dazu sagen.
Gut, dann lassen wir das so stehen. Du hast das auch gerade schon angerissen, das habe ich hier als Punkt stehen, weil der Sebastian Buchwieser hat auch bei uns gesagt, dass man um diese U-Regularien und Importspielervorgaben und in der DL2 zu verstehen, muss man Raketenwissenschaften studiert haben. Scheinbar hast du das. Du hast das versucht, gerade schon mit den U-Regeln uns Otto Normalus zu erklären. Kannst du das bei den Importspielern auch nochmal kurz machen? Was ändert sich jetzt im Vergleich zur Oberliga?
Im Endeffekt verändert sich, dass man jetzt mit 4 Importspielern auf dem Spielbericht spielen darf und insgesamt 6 Lizenzen. Also im Vergleich zur Oberliga waren es 3 und 5 Lizenzen. Das ist also einer mehr. Im Endeffekt, das ist die einzige Veränderung.
Und bevor die Frage dann in den Fanfragen auftaucht, ich habe die hier natürlich auch.
Da wird sie kommen.
Auch stehen. Thomas Rubisch wäre jetzt ein Kandidat, der einen deutschen Pass bekommen könnte. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Das ist richtig, ja. Also Unterlagen sind alle komplett eingereicht. Der Antrag ist ausgefüllt. Und jetzt haben wir es halt erstmal nicht mehr in der Hand, sage ich jetzt einmal. Das, wir wissen ja nicht, wie schnell das geht. Es kann schneller gehen, es kann länger dauern. Deshalb muss man einfach abwarten. Also aktuell bin ich froh, dass der Thomas weiterhin unser Spieler von den Blue Devils Weiden ist. Und dann schauen wir einfach, wie schnell es geht. Aber das ist richtig, er hat die Möglichkeit, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Dann hoffen wir, dass der Sachbearbeiter kein Fan der selber Wölfe ist.
Aber die Mühlen der deutschen Bürokratie, wer kennt
ja,
sie
also
nicht?
Ja, ich muss sagen, wir sind da ein großes Dankeschön auch an die Ausländerbehörde da in Neustadt. Die haben uns da sehr gut unterstützt und haben das auch, soweit es ging, halt in ihren Möglichkeiten unterstützt und auch vorangetrieben.
Jetzt das Training läuft wieder, der Kader ist jetzt erstmal so wie er ist. Habt ihr da schon eine Vorstellung, wer in welcher Reihe mit wem harmonieren könnte? Habt ihr da schon bei der Verpflichtung irgendwas im Kopf? Oder kristallisiert sich das alles jetzt erst in den ersten Vorbereitungswochen heraus, dass man sagt, man weiß natürlich, gerade in der Offensive, wenn die mein Rubesch, Gläser und Elsner, das ist ein feststehender Begriff, genauso bei Filin Samanski Wort. Das hat jeder so drauf.
Hast du die Reaktion gesehen? Ja, hast du die Mimik gesehen?
Ja, aber dass die gut miteinander können, das weiß man ja jetzt.
Ja, klar. Nein, aber ich glaube, der Trainer hat es ja in der Vergangenheit schon immer auch kommuniziert. Also die Vorbereitung ist Vorbereitung und da wird auch viel ausprobiert. Und natürlich hat man schon im Kopf, das und das könnte so funktionieren, aber im Endeffekt entscheidet sich das dann bei den Spielen oder im Training, merkt man schon, oh, das könnte jetzt vielleicht doch besser funktionieren als wie das andere. Und von daher ist es auch, glaube ich, wichtig, dass jeder mit jedem spielen kann, dass man da gar nicht natürlich schon ein gewisses Grundgerüst hat, aber dass man da auch immer wieder variieren kann. Das hat man ja letztes Jahr gesehen, wo dann mal möglich, wo es einmal nötig war, dass er auch umstellt, dass dann einfach mal bloß eine Positionswechsel, sage ich mal, da ist dann der Elsner zum Filin und der Ward ist zum Thomas. Genau. Alleine die kleine Umstellung hat schon wieder eine ganz andere Wirkung dann gehabt. Und das ist auch oft so. Wenn eine Sturmreihe, sage ich jetzt einmal, gut funktioniert, das kann dann schon mal sein, dann werden die irgendwann mal überspielt, dann geht nichts mehr, man versucht und dann, wenn man da bloß einen neuen Impuls wieder setzt, auf einmal macht es wieder Klack und dann läuft es wieder.
Das war, glaube ich, das zweite Finale in Hannover, oder? Wo es 0-2 und dann hat er einfach vor dem letzten Drittel, glaube ich, durchgemischt und zack, hast du das Ding gewonnen. Das war so ein Moment.
Das funktioniert natürlich auch nicht immer, das ist auch klar. Halt, Mann.
Werden wir sehen, ob er das öfter gemacht hat.
Weil der glückliches Händchen hat, oder?
Ja, genau. So, schauen wir auf die Liga im Allgemeinen. Ich werde auch dich, wie das letzte Mal den Franz Fodermeier schon, mit einer Einschätzung sogenannter Experten konfrontieren, die sagen, die Blue Devils sind Abstiegskandidat Nummer 1. Was entgegnest du solchen Schwarzmalern?
Ach ja, was soll ich so jemanden entgegnen? Ich meine, wir sind der Aufsteiger, das wissen wir. Wir müssen schauen, dass wir unsere Leistung abrufen und wenn wir das hinbekommen, dann werden wir auch nicht absteigen.
Wirst du in Landshut, wie wirst du da empfangen in deiner Heimatstadt als Gegner dann?
Ich denke mal gut, also ich wüsste nicht warum. Es
da
kommt darauf an, wie wir dann spielen.
Wenn wirst du da jetzt schon mehr darauf angesprochen als vielleicht letztes Jahr?
So oft bin ich gerade nicht in Landshut, von dem her geht es nahe jeder. Also ich glaube schon, die Liga generell freut sich auf uns, was man so aus den ganzen Gesprächen raushört. Also nein. Das passt ja. Ich meine, wir haben jetzt ja auch, sage ich mal, schon fast Oberpfalz und Niederbayern. Also ist ja alles eng beieinander, auch mit Grimmitschau, jetzt mit Sachsen. Also wir haben ja schon brutal viele Gegner, sage ich mal, wo man fast sagen kann, das ist ja, wir spielen ja fast nur noch Derbys.
Ja, das ist völlig richtig. Gibt es da aber ein, zwei Spiele, wo du sagst, die sind das gewisse Etwas, auf die freue ich mich besonders?
Ja, natürlich freue ich mich auch auf Kassel, weil ich ja da vor zehn Jahren aufgestiegen bin mit denen. Da freue ich mich, da hat sich auch sehr viel getan, gerade in der Halle, habe ich gehört. Also da freue ich mich schon drauf und da kenne ich natürlich auch viele Leute noch. Und ja, ich meine, Krefeld zu spielen, wenn man das letzte in die Playoffs gesehen hat, wie viele Fans da immer dabei waren und bei so einer Halle, die haben eine tolle Halle, eine große Halle, das sind super Spiele. Oder auch Grimmitschau, sage ich mal, es hat auch einen eigenen Flair mit der offenen, also mit dem Dach, aber alles offen noch, also das hat... Nein, ich freue mich richtig drauf und wegen mir könnte es morgen schon losgehen.
Hast du nach Freiburg noch irgendwelche Kontakte?
Da habe ich auch noch Kontakte, da freue ich mich natürlich auch, weil da fährt man jetzt auch mal nicht so schnell mal wieder vorbei. Nein, es war eine tolle Zeit damals, wo ich da angefangen habe, meine Profikarriere. Deshalb, von dem her hat man schon da noch sehr schöne Erinnerungen auch dran und freut mich sehr. Da hat sie, die haben ja jetzt auch leider ein bisschen Probleme gehabt mit der Halle. Und das, da fiebert man dann schon immer mit und man weiß, wie schlimm das eigentlich dann ist, wenn man voll in der Vorbereitung alles fertig geplant hat und auf einmal kommt sowas um die Ecke, sage ich mal, muss man auch die ganzen Vorbereitungspläne um einen Haufen werfen. Also ich glaube, das ist schon, da möchte ich jetzt nicht in deren Haut stecken.
Also es gerade gibt es ja zwei Fälle, Deckendorf ist ja
anders. Deckendorf auch noch, ja, das ist ähnlich. Also ich sage, wir hatten das, wo in Straubing war, wurde das Stadion umgebaut und dann hatten leider irgendwelche Zündler, haben dann leider das ein bisschen angezündet, dann hätte es fast das Dach noch weggebrannt während der Baustelle. Dadurch hat sich das alles nach hinten verschoben und mussten dann auch die ersten, glaube ich, 4 Wochen in Regensburg trainieren, also konnten Gott sei Dank da trainieren. Und das war schon nicht so einfach, sage ich mal, wenn man dann immer ins Training fahren muss, wieder nach Hause, also wenn man keine eigene Kabine dann hat. Das war nicht optimal.
Da schaut es in Weiden doch anders aus, auch wenn man vermeintlich den Standortnachteil Hans Schröpfer Arena hat. Aber da hat ja der Franz Fodermeier das letzte Mal schon verkündet, dass man da zumindest Pläne oder Gedanken hat, die Kapazität etwas zu erhöhen in Richtung, zumindest in Richtung 3000 vielleicht dann. Aber da schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wir kommen zur beliebten Rubrik der Fanfragen. Und wir haben ja den Thomas Rubesch gerade schon behandelt. Deswegen lese ich einfach die Frage vor, weil ich sie einfach geil finde. Wann wird aus Thomas Rubesch ein Horst? Horst Rubesch, wir werden sehen, wann es den Horst Rubesch hier in Weiden gibt. Das hat der Jürgen gerade ausreichend und gut beantwortet. Dann kommt hier die Frage nach Kooperationen. Gibt es mehrfach. Zum einen ist sowas wieder geplant, gibt es wieder Kooperation mit Nürnberg? Da sind mehrere Fragen da. Was kannst du denen beantworten?
Also dieses Jahr ist ja so, also in der DL2, dass man halt nicht keinen festen Partner mehr braucht, sondern man kann jetzt auch immer mehrere Partner haben. Es finden Gespräche statt, unter anderem hat auch schon mit Bayreuth haben schon Gespräche stattgefunden. Aber bei denen ist es tatsächlich so, die müssen jetzt auch erst mal schauen, dass sie, sage ich mal, in der Liga ankommen. Mhm. Die haben genug auch Arbeit im Sommer gehabt. Und da wird man sehen, was dann passiert. Also Nürnberg ist sicherlich auch immer ein Thema, wobei bei Nürnberg gibt es ja auch nicht so viele Optionen, wer dann kommen könnte. Aber also so eine feste Kooperation, dass man sagt, okay, das ist jetzt unser Kooperationspartner, wird es, denke ich, Stand heute nicht geben.
Okay, dann gäbe es ein paar Fragen, die in Richtung Netzwerk geht. Die erste wäre schon gleich, wen kennst du nicht im großen Eishockey-Kosmos? Gut, schwierig zu beantworten, wenn man nicht kennt, dann kann man den Namen wahrscheinlich schlecht sagen. Aber anschließende Frage, die ich ganz gut fand, reicht dein Netzwerk von Kontaktpersonen bis in die NHL?
Ja.
Ich bin nicht überrascht.
Wie kann man denn so viele Spieler kennen?
Das ist die nächste Frage.
Ja, was heißt so viele Spieler? Man muss ja nicht, ja, die Spieler kann man ja, sage ich mal, heutzutage übers Internet ist ja, zu meiner Zeit, wo ich, sage ich mal, Eishockeyspieler war, da war es ein bisschen schwierig, aber jetzt kann man ja jeden Spieler, sage ich mal, kannst ja fast immer irgendein Video finden, irgendwo. Und man kennt halt viele Leute, weil man zum einen natürlich auch mit vielen zusammen vielleicht auch schon gespielt hat oder durch meine Arbeit natürlich hat man immer mehr Kontakte dann, der kennt den. Und ja, dadurch hat man einfach ein schönes Netzwerk, das auch wichtig ist, damit man sich viele Informationen holen kann. Und selbst dann ist ja nicht immer die Sicherheit dann gegeben, dass man sagt, okay, jetzt haben wir lauter so gute Sachen gehört von verschiedenen Leuten und dann kommt der her und dann kann es aber manchmal trotzdem nicht funktioniert es dann trotzdem nicht, aus welchen Gründen auch immer. Das ist halt leider der Sport so.
Dann haben wir hier eine Frage. Wie oder was siehst du? Also ich übersetze es einfach mal, es soll wahrscheinlich lauten. Wo siehst du die Blue Devils in 3 Jahren und auch dich persönlich? Also die zweite beantworte ich, wie wir alle wissen, hier als treue Hörer, Jürgen Rummich hat einen unbefristeten Vertrag bei den Blue Devils Weiden. Deswegen, er ist noch ewig hier. wo siehst du die Blue Devils in 3 Jahren?
Ich sehe sie in der DL2. Also,
ach doch?
Ja, also ich denke, wir wollen uns jetzt da etablieren erstmal natürlich in der DL2. Wir wollen jetzt ganz klar, unser Ziel wird jetzt heuer sein, dass wir in der Liga bleiben. Und dann muss man schauen, was halt dann möglich ist. Also ich denke, da gibt es ja viele Beispiele. Sage ich mal, wenn man jetzt Regensburg nimmt, das ist natürlich das überragende Beispiel. Die sind ja dann gleich im zweiten Jahr Meister geworden. Aber es gibt auch andere Beispiele wie Selb, die wo halt jetzt, glaube ich, 3 Jahre die Playdowns gespielt haben. Mhm. Das kann uns alles passieren, aber wir arbeiten natürlich daran, dass wir uns stetig weiterentwickeln. Ich glaube, auch das Umfeld entwickelt sich weiter, wird professioneller. Wir sind jetzt umgezogen in sehr schöne neue Büroräume. Du warst, glaube ich, da, oder?
Nein, ich war nicht da. Ich komme aber.
Ja, also wir haben jetzt auch einen Fanshop, sage genau. Ich mal. Also wir gerade in diese Richtung wird jetzt wirklich auch sehr viel unternommen und das gehört auch dazu. Man kann jetzt sagen, jetzt wir steigen sportlich auf, aber alles andere lässt man links liegen. Also man muss auf allen Ebenen wachsen und ich glaube, da sind wir gerade dabei.
Nee, war bestimmt der Rudi, den du gesehen hast. Ich glaube, der Rudi wohnt im Fanshop. da ist auch eine Frage von einem Fan, der sich scheinbar sehr, sehr gut oder sehr, sehr intensiv mit den Blue Devils befasst.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Schieß los. Willst du?
Nein, mach du.
Also Tommy Muck, wir schauen mal, kommt aus einem Ort mit größtenteils deutschen Vorfahren. Gibt es da die Möglichkeit? Gibt es da die Möglichkeit eines deutschen Passes?
Oh. Oleg, da kann ich jetzt gar nichts dazu
das
sagen.
Das weißt du schon.
Nein, es ist doch so, dass die es hat sich ja doch jetzt durch die neue Gesetzgebung schon einiges getan, aber mehr will ich da jetzt auch wirklich überhaupt nicht, auch nicht hineininterpretieren. Also da ist jetzt auch erstmal gar nichts geplant.
Okay. Jetzt ist er ja gerade erst einmal angekommen hier bei uns. Frage zu seinem Trainer da sein, Tom. Würdest du dich mal wieder als Co-Trainer mit aufs Eis stellen?
Ja, du, ich sage im Eishockey, du darfst nie Nein sagen, also im Sport generell. Du, warum nicht? Das macht schon Spaß. Also ab und zu bin ich ja dann gerade bei den Auswärtsspielen auch, sage ich mal, nur an der Bank, damit ich da auch wieder ein bisschen, da sehe ich es halt einfach ganz ehrlich gesagt besser. Und deshalb bin ich da, ja, da merkt man schon dann wieder das Fieber ein bisschen so. Da möchte man auch gerne noch, ja, da kann man auch die Emotionen noch ein bisschen rauslassen, kann man mal auf die Schiedsrichter schimpfen. Das passt auch ganz gut. Durchaus vorstellbar. Aber aktuell fühle ich mich sehr wohl in der Position, in der ich bin.
Okay, und da ist eine Meinung, da kannst du jetzt ein wenig losphilosophieren. Wie ist deine Meinung zu einem Salary Cap in Deutschland?
Oh, also ich persönlich glaube, dass das ganz schwierig ist zum Umsetzen hier in Deutschland. Und wir haben einfach eine ganz andere Kultur. Also das kann man nicht, sage ich mal, mit speziell jetzt mit Nordamerika vergleichen. Bei uns aus meiner Sicht nicht umsetzbar.
Das ist doch klar. Der Rest, jetzt wenn ich es überfliege, kommt der Eddie Homjakov zurück, er hat einen deutschen Pass. Boah, glaube ich jetzt mal eher weniger. Passiert personell noch was? Das haben wir alles.
Das haben wir schon gehabt. Wir hätten noch eine Frage, die keine Frage ist, sondern...
Ein gutes Schlusswort.
Ein gutes Schlusswort.
Keine Frage, aber großen Respekt an Sie, was Sie hier alles für diesen Verein leisten. Steht auch hier von einem Fan der Blue Devils. Und ich glaube, das ist ein passendes Schlusswort.
Dann sage ich vielen Dank dafür.
Ja, und wir sagen vielen Dank für deinen Besuch. Wir müssen. Christian Kaminski hat uns ja einen Auftrag gegeben. Es ist eine Frage da von einem Ex-Spieler.
Oh, von einem jetzt alten, bin ich gespannt.
Von einem alten Hasen. Den kennt nicht. Also ich hätte jetzt mit Joe Jaske oder Joe Chesky, hätte ich jetzt halt auf Anhieb, ganz ehrlich, nichts anfangen können. Aber dabei hat uns der Christian Kaminski geschrieben, handelt es sich um Mika Jeske, den ehemaligen Spieler der Blue Devils, der fragt, can I stay, play one more season? Also er will nochmal ein wenig spielen, nicht ganz ernst gemeint, glaube ich. Aber schön, dass auch er hier mit dabei ist, scheinbar aus Finnland. Gut, jetzt aber, Jürgen, vielen Dank für deinen Besuch. Wir wünschen euch einen guten Start, alles Gute. Wir werden euch weiter intensiv begleiten und hoffen, dass die Ziele erreicht werden in dieser Saison. Wir hören uns. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Servus. Ja, vielen Dank.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.